Es war Unfrieden in der Werkstatt. Herr Bohrer, ein tiefer Forscher, meinte, Bruder Hobel tut seine Arbeit hier nur sehr oberflächlich. Wenn man die Späne sieht, meint man, es sei viel geschehen, aber wenn man dann genauer hinguckt, sieht man, es ist nur die Oberfläche berührt. Ich jedoch, sagte Herr Bohrer, gehe in die Tiefe. Pastor Hammer entgegnete, ich achte Ihre Weisheit, Herr Bohrer, aber eines sollten Sie nicht vergessen, Ihr Einfluss beschränkt sich immer nur auf einen sehr kleinen Umkreis. Nun machen Sie mal halblang, Pastor Hammer, rief der spitzfindige Geselle Nagel. Ihre Argumente kommen zwar mit Wucht, aber sie treffen immer nur den Kopf. Ein zufällig anwesendes Hufeisen mischte sich ein und meinte, ich will wohl anerkennen, dass Pastor Hammers Predigten kraftvoll sind, aber ungleich mehr Veränderung hat Pfarrer Blasebalg in mir hervorgebracht. Wärme. Wärme tut Not, denn sie schmilzt die harten Herzen, die der Gewalt widerstehen. Währenddessen legten zwei alte Sägen ihre Häupter zusammen und die eine flüsterte durch ihre gebrochenen Zähne, also mir gefällt's überhaupt nicht mehr hier. Früher hieß es hin und her und hin und her, langsam aber sicher, heute mit den neuen Maschinen muss immer alles ganz schnell gehen. In diesem Moment öffnete sich die Tür und der Sohn des Zimmermanns trat ein. Mit einem Schlag verstummte der ganze Wortkrieg, währenddessen übrigens auch nicht die geringste Arbeit getan worden war. In der Gegenwart des Meisters befand sich in der Werkstatt alles wieder im Frieden und im Einklang. Jedes Werkzeug kam in wohldurchdachter Abwechslung zur Verwendung und so wuchs die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heran. Das, was wir so verschlüsselt hier in dieser Beispielgeschichte vor Augen gemalt bekommen, ist leider, leider allzu oft alltägliche Diskussionen in vielen christlichen Gemeinden, Land auf, Land ab. Wir sind eins, schön wär's. Natürlich will man mit Jesus leben und natürlich will man auch für ihn etwas in der Gemeinde tun. Und man weiß auch wie und man hätte eigentlich Spaß daran, aber es sind eben die anderen Menschen in der Gemeinde, die so anstrengend sind. Die Menschen, die so anders ticken als ich, die ihren Glauben, ihre Mitarbeit, ihren Einsatz so ganz anders sehen und machen wollen als ich und die mich in meinem Einsatz oft gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen, das gar nicht anerkennen und gar nicht würdigen. Also wenn man es mal auf den Punkt bringen will, es sind eigentlich nur die Menschen, die in der Gemeinde alles unnötig kompliziert machen. Also ihr. Ja gut, ich auch. Ich bin der Überzeugung, deswegen steht jeder Christ irgendwann mehr oder weniger deutlich vor der Frage, warum brauche ich überhaupt diese Gemeinde? Also, Glauben an Gott, Leben mit Jesus, keine Frage, Leben nach biblischen Maßstäben, alles keine Frage, es ist gut und das will ich auch, aber warum muss ich mir das immer wieder antun, mit diesen Menschen hier zusammenzukommen? Das ist doch einfach nur anstrengend. Warum muss ich so viel Zeit und Kraft aufwenden für das, was wir so Gemeindeleben nennen? Wäre es nicht einfach, Gemeinde für mich persönlich zu leben? Könnte ich mein Glauben nicht vielleicht sogar sehr viel effektiver leben? Wenn ich mich nicht immer reiben müsste mit allen möglichen Leuten um mich herum, die zwar sicher auch mit Jesus leben und die das auch alles ganz ehrlich meinen, so, aber das, wo es einfach nicht passt mit mir zusammen, wo man sich einfach ständig irgendwie immer aneinander reibt. Man kann mal ganz plakativ fragen, an Jesus glauben, alles gut, aber warum machen wir so einen Stress um Gemeinde? Warum machen wir so einen Stress uns mit der Gemeinschaft hier? Gerade jetzt wieder mit den ganzen Kleingruppen, Caro. Was soll denn das? Man muss sich treffen und begegnen und dann weiß ich schon wieder, ich sitze abends auf der Couch und dann jetzt soll ich wieder los. Und dann soll ich da hin und dann treffe ich den wieder. Dann bin ich mit der wieder zusammen. Könnten wir nicht viel Zeit und viel Geld sparen, wenn jeder sein Christsein für sich alleine leben würde? Und vielleicht möchte mancher von euch sagen, Thomas, merkst du eigentlich, dass du gerade an dem Ast sägst, auf dem Karo und du sitzen? Ich meine, immerhin seid ihr arbeitslos, wenn du das jetzt bis zu Ende alles durchziehst hier. Die Predigt hat ja gerade erst angefangen. Und ich sage ja auch nicht, dass die Antwort auf alles Ja sein muss, aber stellen wird man diese Fragen doch wohl mal dürfen, oder nicht? Denn wisst ihr, ich glaube, jede Gemeinde kommt irgendwann an den Punkt, wo interne Probleme auftreten und wo jeder gläubige Mensch, der sich zu so einer Gemeinde geht, dann fragt, aber brauche ich das alles noch? Muss ich mir das alles hier noch geben? Muss ich mir das noch antun? Und ich glaube, wir müssen dann gute Antworten haben und nicht nur so ein paar Durchhalteparolen murmeln.
Ja, war immer so.
Ne? Ja, wo sonst hin? Haben die Eltern ja auch so gemacht. Und deswegen möchte ich heute und auch nächste Woche nochmal mit euch ganz offen und ehrlich diese Frage anschauen. Warum brauchen wir für unseren Glauben an Jesus eigentlich Gemeinde? Lass uns mal die Bibel zu Rat ziehen und uns zeigen lassen, wie Gott unser Miteinander hier sieht, wie Gott Gemeinde sieht, Gemeinschaft der Gläubigen sieht. Und das Erste, was wir dabei fragen müssen, ist, was ist überhaupt die christliche Gemeinde? Wie kommt es überhaupt dazu, dass du, dass ich, dass wir uns zu Gottes Gemeinde zählen dürfen? Was macht uns zu Gliedern der Gemeinde Jesu? Nun, wir finden darauf in der Bibel eine recht eindeutige Antwort. In 1. Johannes 1, Vers 12, da heißt es, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Manche von euch hören diesen Vers zum ersten Mal. Manche von euch haben ihn unzählige Male schon gehört. Und wir beziehen ihn in der Gemeinde ja zu Recht zunächst auf unser Verhältnis zu Gott. Unser Verhältnis von uns Menschen zu Gott. Durch Jesus sind wir Gottes Kinder. Wunderbar. Eine wunderbare Aussage. Aber was wir oft übersehen, hier wird auch das Verhältnis beschrieben, das wir zueinander haben. Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind, dann sind wir dadurch ja auch gleichzeitig eine Familie. Denn wenn Gott in Christus unser Vater wird, dann sind wir natürlich untereinander Brüder und Schwestern. Und tatsächlich findet man im Neuen Testament, dass circa 130 Mal, so im geistlichen Sinne, diesen Begriff Bruder oder Schwester. In Christus ist Gott unser Vater, in Christus sind wir als Gemeinde geistlich gesehen Geschwister. Und wir haben das ja früher auch in Gemeinden oft so gemacht, dass wir uns mit Bruder und Schwester angeredet haben. Wir machen das seit vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube schon seit ich hier bin, im Grunde auch nicht mehr. Weil das in der heutigen Zeit ja eher befremdlich wirkt, oder? So als sei man da irgendwie in eine Klostergemeinschaft reingeraten, ne? Und da ist der Bruder so und so und die Schwester so und so. Und man denkt, ach du liebe Zeit, was ist das denn hier? Ist auch okay. Da ändert sich das Empfinden auch im Laufe der Zeit. Und dem sollte man Rechnung tragen, damit Menschen, die mit Gemeinde in Kontakt kommen, hier das nicht unnötig schwer haben und irgendwie denken, oh, das ist irgendwie eine ganz eigenartige Truppe, so, ja? Was wir aber nicht vergessen sollten, ist, dass die Bibel uns hiermit trotzdem deutlich macht, dass das das eigentliche Wesen der Gemeinde ist. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine geistliche Familie mit Gott als Vater und Jesus als ältesten Bruder. Und das ist es auch, was uns Johannes 1, Vers 12 sagt, dass wir durch Jesus Gottes Kinder nun werden dürfen. Und das ist ja keine Einzelstelle, wo man drauf man sich beruft. Es gibt eine Menge mehr. Ich habe nur eine noch rausgesucht, das ist auch nochmal Johannes. 1. Johannes 3, Vers 1, da heißt es, erkennt doch, was für eine überwältigende Liebe der Vater uns geschenkt hat, dadurch, dass wir Kinder Gottes heißen. Und dann war ihm das wohl irgendwie ein bisschen zu schwach. Und dann sagt er, und das sind wir auch. Johannes betont hier nochmal, durch Jesus heißen wir Gottes Kinder, aber das ist nicht nur so ein Kosename, so nach dem Motto, du bist wie ein Sohn für mich oder du bist so wie eine Tochter für mich. Nein. Johannes sagt dir an dieser Stelle, nein, so meine ich das nicht. Wir sind das dann auch wirklich und durch Jesus sind wir tatsächlich Kinder Gottes geworden. Zur Gemeinde Jesu gehören bedeutet, ein Teil seiner Familie zu sein. Und wir alle wissen, wir alle haben ja irgendeine Familie. Wir alle wissen, in eine Familie komme ich nicht aus Versehen. In eine Familie kann ich mich auch nicht hineinsitzen. Ne? Hauptsache möglichst lange nicht aufstehen und dann irgendwann hoffen, so jetzt gehöre ich dazu. In eine Familie komme ich auch nicht durch Gewohnheitsrecht, dadurch, dass ich schon lange mit den anderen unter einem Dach wohne, dass die mich auch schon ansprechen, wie, ja, du gehörst ja auch irgendwie dazu. Nein, in eine Familie muss ich hineingeboren werden oder eben adoptiert werden. Das ist ja gleichwertig. Und auch in die Familie von Gottes Gemeinde kann ich nur dadurch hineinkommen, indem ich hineingeboren bzw. adoptiert werde. Und das geschieht einzig und allein durch Jesus Christus. Das geschieht, indem Jesus mich in seine Familie hineinruft. Indem ich ihn als den auferstandenen, lebendigen Herrn erkenne, das mit einmal begreife. Es geschieht, indem ich ihm dann alles bringen darf, was ich an Schuld auf mich geladen habe. Thema vom letzten Sonntag in der hervorragenden Predigt auf der Waldbühne. Was mich beschwert, was mein Leben nach unten zieht. Und indem er mir dann all das vergibt und er mich von meiner Schuld auch befreit. Und indem er mir ein neues Leben schenkt und mich dadurch zu Gottes Kind macht. So geschieht es, so komme ich in die Gemeinde hinein. Das ist zunächst einmal die geistliche Ebene. Und wenn ihr euch so umguckt jetzt hier, das manifestiert sich dann ja auch in der natürlichen Ebene, in verschiedenen Ortsgemeinden, wo Menschen, die das mit Jesus erlebt haben, so, dass er sie gerufen hat, dass sie ihn als Herrn angenommen haben, mit ihm leben, dass Menschen das jetzt miteinander auch irgendwie leben wollen. Du hast das ja auch erlebt. Ich habe das auch erlebt. Vielleicht treffen die sich erstmal gemeinsam, so in einer Zweierschaft oder dann in einem Hauskreis, wenn es größer wird, in einer Hausgemeinde. Irgendwann im Gemeindehaus. Dann baut man was, dann merkt man, oh, das kommen ja mehr Leute dazu, die Jesus kennen, die auch mit uns zusammengehören, das schaffen wir nicht mehr im Wohnzimmer. Wir brauchen ein Gemeindehaus, dann baut man so ein kleines Häuschen hier so hin. Dann irgendwann merkt man, man muss dieses Haus auch erweitern und irgendwann merkt man, oh, braucht man irgendwie einen, der danach guckt, der irgendwie Hirte ist, dann stellt man einen Pastor an und wenn es noch weitergeht, stellt man noch eine Pastorin an. Und das wächst auf diese Art und Weise und das geschieht in verschiedenen Stellen in Grunau, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und oft sind es dann ganz verschiedene organisatorische Strukturen. Das sind dann irgendwelche Bünde, Baptistenbund, die Brüdergemeinde, die Mennoniten, Staatskirchen haben ja auch so ihre Geschichte dabei. Aber wenn es Gemeinde Jesu ist, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, ist es immer dasselbe geistliche Prinzip. Jesus begegnet Menschen als der auferstandene, lebendige Herr. Menschen nehmen ihn an und er schenkt ihnen neues Leben als Gottes Kinder. Das ist der Sinn von Johannes 1, Vers 12. All denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das, ihr Lieben, das ist jetzt der eigentliche Grund für unser Zusammensein hier. Das ist der eigentliche Grund, was uns verbindet, was uns hier miteinander hält. Diese Gemeinde besteht nicht, weil wir alle so gleich sind oder weil wir uns alle so wunderbar verstehen, weil wir alle auf der gleichen Ebene ticken. Diese Gemeinde besteht, weil Jesus uns aus unserem alten Leben herausgerufen hat und uns hier miteinander zusammengestellt hat. Versteht ihr? Christliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft ist nicht eine Sache meiner Empfindungen. Empfinde ich mich denn auch hier als Gemeindeglied? Christliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft ist eine von Gott geschaffene Tatsache. Mit diesen Menschen gehöre ich in einer Familie zusammen. Und weißt du, wenn du für dich an dieser Stelle heute Morgen merkst, okay, das habe ich alles so noch nie gesehen. Also da gibt es anscheinend hier irgendwie noch was Tieferes, was geschehen muss, damit man zu dieser Gemeinde gehört. Also ich habe, ja, vielleicht warst du auch schon ein paar Mal hier und sagst du dir, ich habe da schon geschnallt, dass das irgendwie ein bisschen mehr sein muss als ein paar psychologische Lebensweisheiten mit drei Bibelversen untermauert. Das ist ja auch immer ganz nett, was man da so hört, aber das ist nicht alles ist, das habe ich schon gemerkt. Aber diesen Hintergrund, das habe ich so noch nie gehört. Als Familie und diese Begegnung mit Jesus und dieses Empfinden, dass er mich ruft, dass ich antworten soll, das habe ich so noch nie gehabt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Weißt du, wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dir sagen, ist okay. Das ist vollkommen okay. Du bist hier richtig. Das ist genau der Ort, wo du hingehörst, wenn du das für dich so feststellst. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen, die geistlich auf der Suche sind, herzlich bei sich aufnimmt. Ja, wir wollen nicht so ein Familienclan sein, bei dem man sofort merkt, oh, da gehörst du auch nicht dazu. Ne? Da, die drehen dir immer gleich den Rücken zu. Nein, wir wollen offen sein, gerade für Menschen, die hier auf der Suche sind und die danach fragen, was das denn geistlich auf sich hat mit dem, was wir hier machen, wie wir hier zusammen sind. Und wir wollen dich auch zu nichts drängeln und es gibt überhaupt keinen Zeitdruck bei uns. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, seine eigene Zeit, wie Gott ihm begegnet. Und wenn du möchtest, du darfst gerne bei uns hier einfach ein paar Schritte gehen und mitmachen und einiges von dem hören, was wir glauben, wie es in der Bibel gemeint ist. Wir wollen niemanden irgendwas überstülpen. Ich kann dir nur anbieten, wenn das so deine Situation ist, du kannst mich gerne mal fragen, wie ich das erlebt habe, wie Jesus mich angesprochen hat, wie das in meinem Leben war, so eine ganz eigene Geschichte, weil ich in Gemeinde groß geworden bin. Das ist immer noch ein bisschen schwierig so für so Gemeindekinder, irgendwann Jesus hören zu sollen. Und wir können dann auch gerne nochmal miteinander schauen, was das Neue Testament denn dazu sagt. Oder du fragst einfach jemanden, zu dem du Vertrauen hast, wo du weißt, der lebt mit Jesus, der nimmt das ernst. Und du fragst den einfach, wie war denn das bei dir? Hast du den irgendwie gehört, so mit deinen Ohren? Oder ist da irgendwo anders irgendwie was passiert? Wie war denn das bei dir? Das einfach so als Angebot für euch. Ich möchte jetzt mit euch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Unserer Frage, warum denn überhaupt Gemeinde? Denn sehen wir, eines wissen wir doch aus Erfahrung unserer eigenen Familie und unserer eigenen Verwandtschaft. Wenn einer in eine Familie hineingeboren ist, ja, dann ist er da auch hineingeboren. Das gilt für meine coole Cousine Shania, genauso wie für meinen komischen Onkel Alvin. Die sind beide genauso Teil der Familie. Und immer wenn wir zu Weihnachten oder zu Familientreffen zusammenkommen, wird mir das mehr oder weniger schmerzhaft bewusst. Ah ja, ja. Der Onkel, der war ja auch noch dabei. Wenn einer in eine Familie hineingeboren ist, dann ist er aber auch dort hineingeboren. Der gehört dazu. Die gehört dazu. Da machst du nichts mehr dran. Können sie ja nicht rausschmeißen, oder wie? Dasselbe gilt nur für Jesu Gemeinde. Wenn einer in die Familie Gottes hineingeboren ist, dann ist er aber auch dort hineingeboren. Meine Freunde kann ich mir aussuchen, meine Familie nicht. Und jetzt finden wir in Gemeinde alle möglichen Arten von Menschen, Männer und Frauen und Kinder und Senioren und Grün- und Gelbwähler und Introvertierte und Extrovertierte und Vorsichtige und Draufgänger und Handwerker und Büroangestellte und Dorfmenschen und Großstadtmenschen und was du auch an Gegensätzen nehmen willst, du findest es in der Gemeinde. Und hier sind wir jetzt bei diesem Thema von heute und vom nächsten Sonntag bei unserem Kleingruppenkonzept. In diesen Kleingruppen versuchen wir ja jetzt genau diesem Umstand Rechnung zu tragen. Hier möchten wir ja eine Plattform schaffen, in der ihr euch mit euren Interessen, mit eurer Begeisterung, mit eurer Leidenschaft ganz konkret in die Gemeinde, Familie einbringen könnt. Wo ihr sagen könnt, boah, so diesen Bereich gibt's noch nicht hier in der Familie. So, da würde ich gerne ein paar suchen, die das genauso auch machen wollen. Da könnt ihr schauen, erstmal, wo gibt es Angebote, wo ich mich wiederfinde? Wo kann ich Menschen treffen, die neben ihrem Glauben an Jesus, haben wir ja gehört, das ist die Mitte, das ist das Zentrum, das bindet uns zusammen, aber daneben auch noch ein bisschen auf anderen Ebenen so ticken wie ich. Wo die Chemie einfach so ein bisschen stimmt, wo es schön ist, zusammen zu sein, wo es einfach auch mich aufbaut und Freude macht, so dann wirklich auch zu dieser Kleingruppe zu gehen. Und das sage ich im Blick nochmal auf nächsten Sonntag, ihr könnt ihr auch sagen, was gibt es noch nicht? Habe ich eben schon gesagt, ne? Irgendein Thema, was noch fehlt. Wenn ihr schnell entschlossen seid, meldet euch heute noch schnell bei Joas. Dann könnt ihr nächste Woche schon starten damit. Wenn es in im halben Jahr ist, ist es auch okay. Ja, aber schiebt das nicht wieder weg. Und sagt, ja, da machen schon genug Leute irgendwas. Und irgendwelche findet Caro ja immer, die dann hier vorne wieder auftauchen oder so. Nein, nimm das als Aufforderung an dich. Ja, du bist Teil dieser Gemeindefamilie. Und wo gibt es vielleicht einen Bereich, so, wo du sagst, es fehlt mir noch? Das ist, wir sollten mal. Ja, wer sollte denn mal? Du solltest mal. Und mit diesem Kleingruppenkonzept hast du eine super Möglichkeit, was anzuschieben und anzustoßen. Und sei nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich beim ersten Mal 50 Leute sind, die sich dafür anmelden. Vielleicht beginnt ihr mal zu zweit oder zu fünft oder wie auch immer. Das wäre alles nicht schlimm. Ich möchte schließen mit einem Blick auf ein Familientreffen in einer leiblichen Familie. Wie läuft das ab? Auf einem Familientreffen bei der leiblichen Familie ist es oft so. Man trifft sich als erstes mal in der großen Runde, nicht wahr?
Brüdern und Schwestern, die treffen sich alle wieder mit ihren Kindern und dann kommen die Onkeln und die Tanten und die Cousins und die Cousinen, dann meistens noch mit ihren Partnern dann noch dabei. Sie sind alle angereist und keine Ahnung, wie eure Möglichkeiten dabei sind, wie groß auch eure Familie ist. Vielleicht braucht ihr einen Hotelraum, so eine Lobby oder vielleicht braucht ihr einen Gutshof oder manche leihen sich auch mal ab und zu hier das Gemeindehaus aus, hat es auch schon mal gegeben bei verschiedenen verschiedenen Familien. So, alle sind da. Jetzt, der Großvater oder die Großmutter oder wer immer der Familiensprecher ist, heißt erstmal alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr es dieses Jahr wieder geschafft habt, dass ihr alle da seid. Man isst miteinander am großen Tisch. Dann kommt noch der Nachtisch. Und spätestens beim Kaffee bilden sich gewisse Grüppchen. Da sind die fußballbegeisterten Frauen. Die Männer tauschen Kochrezepte aus. Die Senioren daddeln auf ihren Handys und die Jugend erzählt sich, wie es früher einmal war. Nur mal, um so ein paar Stereotype zu bedienen, so, ne? Aber ihr wisst ja, wie das abläuft. Also in Wirklichkeit ein bisschen anders, aber es ist im Wesentlichen so. Und diese Grüppchenbildung, ey, man muss doch sagen, das ist doch gar nicht schlimm. Das ist doch nicht wild. Denn natürlich fühlt man sich da am wohlsten, wo ich mit anderen die gleiche Interessenlage habe. Und natürlich suche ich mir die Leute aus, mit denen ich ein Stückchen gleich ticke. Und trotzdem läuft natürlich auch nicht immer alles harmonisch. Aber es gibt genug Nervereien auf dem Familientreffen, in der großen Gruppe, der blökt wieder dazwischen. Und naja, man kennt seine Pappenheimer. Und auch in den kleinen Gruppen, das ist nicht immer alles so einfach. Aber was soll's? Man ist ja Familie, nicht wahr? Also nächstes Jahr wieder aufs Neue. Und wie gut ist es, wenn man dann am Ende des Treffens nochmal zusammenkommt, gemeinsam das nächste Treffen plant, das Familienoberhaupt verabschiedet wieder alle und alle ziehen wieder ihrer Wege und jeder kam vor, irgendwie. Jeder hatte die Chance auf Gemeinschaft, hat vielleicht nicht jeder so wahrgenommen, aber jeder hatte die Chance, sowohl in seiner Gruppe, in seiner Clique, als auch so in der Gesamtfamilie. Auch wir haben große Treffen als Gesamtfamilie und kleine Treffen in unseren Gruppen. Und auch bei uns läuft nicht immer alles harmonisch ab. Da gibt es genug Nervereien auf so einem Familientreffen. In der Gesamtversammlung als auch in den Untergruppen. Aber auch wir müssen begreifen, was soll's? Ist halt Familie. Nicht wahr? Wir sind Gemeinde. Weil Christus uns herausgerufen hat aus einem Leben ohne Gott. Das ist der Grund, auf dem unsere Gemeinschaft beruht. Deswegen bist du hier. Christliche Gemeinschaft ist nicht eine Sache meiner Empfindungen. Oh, wie wunderschön ist das heute alles wieder hier. Christliche Gemeinschaft ist eine von Gott geschaffene Tatsache. Deswegen gibt es uns hier als Gemeinde. Bist du bereit, das zu akzeptieren? Und dazu Ja zu sagen? Sind wir bereit, zueinander Ja zu sagen? Weil Gott zu uns Ja gesagt hat? Das ist nicht unbedingt mal einfach. Aber das ist die Art von Gemeinschaft, in die Gott uns als seine Familie hineinstellt. Und wie das dann gelingen kann, das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Ja. Bis ihr wiederkommt.